ARD Sounds. Für meine heutige Gesprächspartnerin ist es absolut angemessen, hier mal statt unserer Tabubruchmusik ein bisschen Tanzmusik anzuspielen. Sie liebt es zu tanzen und machte es vor gut 10 Jahren zu ihrem Beruf. Allerdings nicht auf irgendeiner Bühne, sondern vor ihrer Handykamera. Und diese Videos teilte sie bei Instagram. Sie bekam in den sozialen Medien so viel Aufmerksamkeit dafür, dass sie innerhalb weniger Jahre als Influencerin ein gutes Einkommen verdienen konnte. Bis heute. Sie heißt Charlotte Weise und gibt uns in diesem Gespräch einen Einblick in ihren Arbeitsalltag als Influencerin, der für sie mittlerweile kaum noch mit Tanz und Leichtigkeit zusammenhängt. Dafür mit vielen Verhandlungen, Zahlen und zum Teil auch mit Beschimpfungen.
Da kommt immer so viel Hate, hätte auch schon Morddrohungen und so. Also ja, also man muss da wirklich sehr auf sich aufpassen und wirklich wissen, bis zu welchem Grad kann ich hier gehen, ohne dass mein ganzes Leben sich nur noch darum dreht, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen.
Warum Charlotte mittlerweile kaum noch für ihre Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Kamera tanzt, was die Geburt ihres Sohnes für sie verändert hat und warum sie ihren Job trotz allem liebt, dürfen wir jetzt von ihr erfahren. Ihr findet diese Folge und alle bisherigen in der ARD Sounds App.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Es gibt mittlerweile unzählige Studien, die sich mit der Frage befassen, wie viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss gerne Influencerin oder Influencer werden wollen. Und es sind viele. Meistens sind es fast die Hälfte der Befragten. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich so ein glamouröses Leben ist. Wie fühlt es sich an, so viel Privates öffentlich zu zeigen? Und bleibt überhaupt noch etwas geheim? Wie ist es, wenn die Followerinnen plötzlich weniger werden? Und lohnt sich das Ganze überhaupt? Ich hänge ehrlich gesagt oft ein bisschen zu viel auf Instagram rum. Und es gibt einige Creator, die ich relativ regelmäßig verfolge. Und eine davon ist Charlotte. Ich fand sie immer schon phänomenal. Ich habe sie damals als mutige, vor Leichtigkeit strotzende, authentisch tanzende Frau gesehen, die sich für nachhaltige Themen interessierte, Tiere und die Natur mochte. Mit ihr wollte ich diese Folge aufnehmen. Ich habe mich getraut, Charlotte über Instagram für den Podcast anzufragen. Und sie hat innerhalb weniger Minuten geantwortet, ja, super gern. Ich war etwas aufgeregt bei unserem Vorgespräch und es war wirklich, als wenn wir uns schon lange kennen. Für die unter euch, die sie noch nicht so gut kennen, stellt sie sich kurz vor.
Ich bin Charlotte. Ich bin seit 10 Jahren auf der Plattform Instagram, aber auch bei YouTube. Mache ganz selten mal TikTok. Ansonsten hatten wir einen sehr erfolgreichen Podcast, Gold und Weise. Und man kennt mich von Instagram, von den Themen Tanzen, fröhlich sein, Lifestyle. Jetzt bin ich halt auch Mama seit 4,5 Jahren. Und wir sind 2019 ausgewandert nach Spanien und waren jetzt 6,5 Jahre gerade in Spanien und sind jetzt zurück nach Hamburg gekommen. Und auf meinem Account mache ich auch viel zum Thema Selbstliebe, vegetarisches, veganes Essen, Naturkosmetik, faire Mode. Also die komplette Nachhaltigkeit ist irgendwie immer mein Thema geworden von Anfang an, weil ich einfach so lebe. Mittlerweile versuche ich aber auch einfach so den normalen Alltag zu begleiten, zu inspirieren, wie man ja irgendwie das Leben leichter nehmen kann. Wir sprechen aber auch ganz offen über unsere Beziehung. Felix und ich haben einen Altersunterschied von 14 Jahren, sind jetzt seit 11 Jahren zusammen und haben eben einen Sohn und einen Hund zusammen. Genau, und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
Hier ist in diesem Fall das NDR-Studio in Hamburg. Charlotte und ich sind uns von Hamburg nach Leipzig ins Studio zugeschaltet. Auch wir hören uns also nur während des Gesprächs. Ich will als erstes von ihr wissen, ab wann sie in ihrer Jugend angefangen hat, soziale Medien zu nutzen.
Oh, richtig spät. Also ich war ein komplettes Waldorfkind. Also ich bin eigentlich so gut wie ohne Fernseher aufgewachsen. Ich durfte auch nie Disney oder irgendwas gucken, hatte dementsprechend auch sehr spät ein Handy. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit 14 hatte ich so ein Nokia 6210 oder wie hieß das?
Ich glaube, ich hatte auch so ein 5210.
5210?
Ich weiß nicht mehr, mit Snake auf jeden Fall.
Genau, Snake war auf jeden Fall hoch im Kurs. Das erste war, glaube ich, so ICQ. Ich glaube, da war ich auch ungefähr so 14. Und das waren so die ersten Anfänge. Genau, ich war dann auch echt ICQ-süchtig. Also ich bin nachts auch aufgewacht, wohl hat mein Ex-Freund erzählt und hab oh-oh gemacht. Also hat mich wohl hingesetzt mitten im Schlaf und das Geräusch gemacht, weil ich sehr viel online war. Aber ich konnte immer nur im Keller bei unseren Vermietern an den Computer und dementsprechend war das natürlich auch limitiert. Das kam mir dann immer ewig lang vor, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden das dann waren. 1-2 Stunden vielleicht am Tag höchstens.
Aber glaubst du, dass diese Trennung von dir und Bildschirmmedien, für die sich deine Eltern entschieden haben, mit dafür gesorgt haben, dass du dann so extrem heiß darauf warst, wie du es jetzt beschreibst?
Auf keinen Fall.
Okay. Nein.
Also ich war meine komplette Kindheit und auch Jugend so viel im Wald mit meinem Hund und habe Schnecken gesammelt und war noch ewig lang irgendwie so total frei, würde ich sagen. Also ich war wirklich sehr, sehr lange Kind und würde auch bis jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie schnell süchtig nach sozialen Medien oder Fernsehen sein kann. Ich kann auch nicht zum Beispiel vorm Fernseher einschlafen. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich es eben nicht so gewöhnt bin. Für mich ist immer noch sehr besonders, was zu gucken. Aber auch Instagram hatte ich wirklich super spät. Also ich hatte von meinen kompletten Freunden als letzte Instagram. Ich habe immer gesagt, hä, wofür brauche ich das? Also auch meine komplette Ausbildungszeit. Ich habe damals eine Friseurausbildung gemacht, 3 Jahre in Göttingen. Da hatten alle meine Freundinnen Instagrams, weiß ich noch. Und ich hatte es nicht. Und ich habe das dann erst 2015 angefangen mit Felix zusammen, mit meinem Freund, weil er modelt, seit er 8 Jahre alt ist und sein Manager von der Modelagentur meinte damals, es wäre ganz wichtig, dass er jetzt Social Media macht und er hatte darauf aber keine Lust, weil er halt eben schon so lange modelt und wollte nicht auch noch in seiner Freizeit Fotos machen. Damals war Instagram ja nur voll mit Fotos, da gab es ja noch nicht dieses Video-Ding wie jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das zusammen, dann ist es leichter. Und ich habe in der Zeit dann Berufsschullehramt studiert an der Uni Hamburg, genau hier in der Ecke, wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, total die schöne Ecke. Und habe da einfach parallel dann mit ihm angefangen, schöne Fotos zu machen. Wir haben uns dann alles so reingefuchst, wie geht das mit der Kamera. Und dann kam ja irgendwann 2017 erst Video dazu in Stories und ja, da musste man sich natürlich immer weiterentwickeln und es war dann wie so ein Hobby, was man zum Beruf gemacht hat und bei mir war das wirklich nie geplant, dass ich den Beruf Influencerin irgendwann mal wählen möchte, sondern ich bin da so reingeschlittert eben durch Felix, dass er das brauchte und mir hat es total Spaß gemacht, es kam super an. Ich habe dann Tanzevents organisiert, wo wir tagsüber getanzt haben, Parkevents hier in Hamburg gemacht und in Berlin und dann auch irgendwann Barcelona, um Leute zu connecten. Wir haben Müllsammelaktionen gemacht, also ich bin auch sehr viel in diese Community-Sache reingegangen und es hat mir riesigen Spaß gemacht, weil ich kannte auch noch nicht Leute in Hamburg und habe dann einfach darüber echt tolle Leute kennengelernt durch Instagram.
Aber das war natürlich, das ging doch jetzt sehr schnell. Also im Grunde bist du über Felix, über deinen Freund darauf gekommen, überhaupt Instagram zu machen.
Ja.
Gab es, als du auf die Plattform neu kamst, gab es da Profile, die dich interessiert haben oder die dich besonders interessiert haben, die dich vielleicht inspiriert haben, wo du gedacht hast, boah, die ist ja cool oder wow, wie macht die das oder was hast du dir angeguckt oder hast du auch selber gar nicht so viel konsumiert?
Ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, mir fällt wirklich kein Account ein, den ich damals gefolgt bin, der irgendwie ähnliche Sachen gemacht hat. Ich habe einfach echt nur Fotos von Felix und mir, von mir alleine, wie ich zu Hause Hula Hoop mache, Videos und sowas hochgeladen und habe da gar nicht so nach rechts und links geguckt. Das hat sich dann, glaube ich, erst später entwickelt, dass man so diesen Konkurrenzkampf auch so ein bisschen hatte, dass man immer dachte, boah, die anderen machen mehr. Da war ich, glaube ich, noch zu viel im Fokus, Studium und neue Beziehungen und mein eigener Accountaufbau. Und ich habe nebenbei noch ganz viel gemodelt, habe super viel Castings gemacht. Genau, also es war echt nur Thema, selber was hochzuladen. Das kam erst später, so durch diese Videosachen.
Und wie haben sich dann die FollowerInnen-Zahlen entwickelt? Also ich meine, ihr seid ja bei null gestartet und wann hattest du das erste Mal so den Eindruck, das gucken jetzt aber ganz schön viele, wie ich Hula Hoop mache oder tanze?
Ja, am Anfang dachte ich immer noch, es gucken nur Freunde und Familie an und dann wurde es halt immer mehr und das hat man manchmal auch, glaube ich, gar nicht so realisiert. Und als ich dann 2019 die letzte Prüfung geschrieben habe und nach Barcelona gezogen bin, da hatte ich so 50.000 Follower. Also es hat sich wirklich von 2015 erst hochgearbeitet. Das dauert natürlich auch. Und 2017 konnte ich dann auch schon davon leben. Also ich habe 2 Jahre ungefähr umsonst alles gearbeitet. Dann konnte ich davon leben. 2019 sind wir weggezogen. Und dann ging es total hoch. Also da hatte ich dann 185.000. Und durch die Geburt von meinem Sohn, also mein Sohn ist dann in Barcelona 2 Monate zu früh gekommen, 2021, da ist der Account auch nochmal total gewachsen. Also da hat da meine Story am Tag so 130.000 Leute gesehen. Davon würde ich jetzt noch träumen. Also genau, es gab immer wieder Hochs und Tiefs. Die Leute sind natürlich auch total auf Höhepunkte und Tiefpunkte aus. So Drama kommt immer gut an und ganz tolle Sachen wie Hochzeiten kommt auch gerade wieder super an. Also bei mir hat sich es wirklich jetzt gerade halt einfach so eingependelt. Jetzt habe ich so 214, 13, irgendwie sowas. Und das schwankt auch immer mal. Also ich finde auch bei so, man denkt immer, umso mehr Follower man hat, umso toller ist es, aber es ist gar nicht so, weil wenn die Follower aus anderen Ländern kommen, dann bringt das gar nichts, weil man möchte ja damit auch Geld verdienen. Und wenn die Community eben nur Indisch spricht, die dann bei mir nichts verstehen und dann auch nichts kaufen, dann bringt das den Kunden auch nichts und dann buchen die auch nicht wieder. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn Videos viral gehen, dass die eben sehr, sehr vielen Menschen angezeigt werden, dann ist es meistens nicht in Deutschland, sondern dann kommt halt Amerika, Türkei, Indien und dazu. Und dann geht eben auch die Anzahl der deutschen Follower zurück. Also ganz viele Kunden buchen erst ab 70% deutschen Followern. Und ich habe aktuell durch viral gegangene Videos in anderen Ländern leider auf 62% runter. Und das ist eigentlich viel schlechter. Deswegen löschen dann auch viele dann wieder die. Aber das ist natürlich auch super aufwendig.
Aber Köln würde sich ja in the long run, sage ich jetzt mal, lohnen, ne?
Ja, aber dann denken halt wieder alle so, was ist denn bei der los? Warum hat die so viel Follower verloren? Ne? Also das muss man dann ja auch wirklich erklären.
Mein Gott, das ist auf jeden Fall ein komplexes Metier, ich merke das schon. Ja. Vor allen Dingen geht's, ne, und das ist auch interessant, weil jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich, es geht halt super viel auch um Zahlen. Klar geht es auch um Kreativität, aber es geht auch um Zahlen.
Total.
Ich erinnere mich am Anfang, also ich bin ja auch Freund des ehrlichen Wortes. Ich bin auf dein Profil aufmerksam gemacht worden von einer früheren Bekannten und die war wirklich so, ach guck mal hier, wie die da tanzt. Und ich fand das so unfeministisch von ihr, zu sagen, ich habe jetzt überhaupt keinen Anspruch, mich da jetzt irgendwie jemandem, der zeigt, wie fröhlich er tanzt, irgendwie das komisch oder peinlich zu finden. Mhm. Im Gegenteil, ich fand es halt super empowering so. Und ich kann mir aber vorstellen, dass dieser komische Move zu sagen, oh, jetzt traut die sich das. Ja. So ungefähr. Das kam doch bestimmt schon direkt am Anfang, weil man sich so zeigt, wie man gelöst tanzt. Kommt bestimmt nicht bei allen gut an, oder?
Genau, also in der Waldorfschule hat man ja Eurythmie, ne? Und ich bin ja damit aufgewachsen, dass das eben normal ist, dass man durch einen Raum schwebt und so, wo ich im Nachhinein auch jetzt immer mal Erwachsene beim Eurythmie gesehen habe und dachte, boah, krass, wenn du damit nichts anfangen kannst, denkst du wirklich, das ist so eine Sekte. Mhm. Dementsprechend war das aber für mich natürlich was ganz Normales, immer sich so frei zu bewegen. Und bei mir zu Hause wurde auch immer sehr viel getanzt. Also wir haben als Kinder, wenn wir von der Schule nach Hause gekommen sind, mit meiner Mama laut Musik gehört und haben da in der Küche getanzt. Und ich verbinde das wirklich nie mit Alkohol und Party machen, sondern einfach, dass es gut tut, dass es einen fröhlich macht, dass Musik richtig toll ist, vor allem laute Musik. Und es geht mir bis heute so, ich könnte nicht ohne Musik leben. Und deswegen ist das, gehört es halt einfach so zu mir dazu, aber es wurde mir auch schon ein bisschen kaputt gemacht durch Social Media, deswegen tanze ich auch nicht mehr so oft öffentlich, sondern dann eher so für mich oder mit meiner Familie und Freunden, weil es eben immer ins Lächerliche gezogen wird, dass es was Kindliches, Naives ist, was tanzt die da so blöd, die will ja nur, dass man sie sexy findet oder kann die nicht mal richtige Choreos zeigen oder was weiß ich, aber es geht ja nicht darum, wie es aussieht, sondern wie man sich dabei fühlt und es ist eben super gesund und entlastend, also man kann den ganzen Stress abschütteln. Man kriegt wirklich den Kopf frei, man kann Kopfschmerzen davon wegkriegen, es kann gegen Depressionen helfen, gegen alles Mögliche an Belastung einfach im Körper, weil man sich viel zu wenig heutzutage mal so ausschüttelt und richtig bewegt und ja, viele denken halt immer, es muss eine Choreo sein, damit man das überhaupt auf Social Media präsentieren kann, damit die Leute einen dafür feiern, aber darum geht es mir ja gar nicht, sondern einfach um dieses freie Tanzen, sich losfühlen. Und deswegen empfehle ich auch oft, einfach Augen zu machen und Songs anmachen, einfach in einem Raum, wo einen keiner sieht, erstmal die ersten Male das machen, weil es eben viele nur schaffen, so frei sich zu bewegen, wenn sie betrunken sind und es dunkel ist im Club. Und das finde ich einfach total schade. Und ich hatte immer wieder so Hate-Sachen, wo dann von mir irgendwelche GIFs erstellt wurden oder irgendwelche Videos, wo die gesagt haben, hier, nimm einfach den Code Charlotte25, tanz ein bisschen und dann hast du wieder Weltfrieden. Und einfach so immer ins Lächerliche gezogen, dass ich halt quasi alle Probleme damit wegtanze und das so toxisch darstelle. Aber die Leute empfinden das einfach nur so. Und dann halt auch noch eine fröhliche Frau mit blonden Haaren, die privilegiert ist und so, die in ihrer rosaroten Blase lebt. Das wurde halt sehr, sehr oft einfach gegen mich verwendet. Und das bin ich jetzt mittlerweile auch gewöhnt. Da habe ich ein dickes Fell gekriegt. Aber mir ist natürlich schon ein bisschen die Lust dran vergangen, das jetzt immer so öffentlich zu teilen. Weil es auf der einen Seite viele empowert, aber auf der anderen Seite halt sich dann eben auch Leute schicken und sagen, hier, guck mal, wie die tanzt, weil sie eben einen Stock im Arsch haben, sage ich mal so.
Als Charlotte erzählt, dass die Kommentare von außen ihr den Spaß am Tanzen auf ihrem Profil kaputt gemacht haben, bin ich etwas erschüttert. Dass es die entwertenden und sexistischen Aussagen geschafft haben, ihr das kaputt zu machen, finde ich auf so vielen Ebenen falsch. Und trotzdem ist Charlotte in den sozialen Medien als Influencerin dran geblieben. Sie hat sich nicht entmutigen lassen, hat sich trotzdem weitergezeigt, nur eben nicht mehr so oft tanzend. Warum hat sie trotzdem weitergemacht?
Ja, es ist halt schon wie ein Hobby, ne? Also es macht ja auch total Spaß, Dinge zu teilen und jeden Tag das positive Feedback von den Leuten motiviert natürlich auch unheimlich, dass mir Leute sagen, hier, du bist mein Vorbild, du hast mich hierzu inspiriert, guck mal, was ich anhab, das habe ich nur wegen dir oder guck mal, das und das liebt mein Kind auch voll. Also dass man sich einfach so austauscht, weiß, man ist nicht alleine. Die sind ja auch quasi mit mir alt geworden. Ich bin ja einfach mit 22, 23 habe ich gestartet und jetzt bin ich 33. Ne? Also wenn man 10 Jahre sein Leben zeigt, dann verändert man sich natürlich auch von, wir waren alle zusammen gefühlt mal vegan, jetzt wieder eher vegetarisch. So, es geht ja auch gerade der Trend ein bisschen leider weg von Nachhaltigkeit. Dementsprechend sind da auch nicht mehr so viele Leute hinterher. Super schade, weil es ja eigentlich gerade super wichtig ist. Aber die Leute haben einfach weniger Geld, geben weniger aus und dementsprechend verändert sich nicht nur die Welt an sich, sondern auch der Fokus einfach. Ne? Also wenn man Mutter wird, sind jetzt auch viele mit mir Mütter geworden, dann verschieben sich ganz viele Dinge. Dann ist man so, okay, darf mein Kind jetzt Fleisch? Ah, an der Kita essen aber alle Fleisch zum Beispiel, dann darf das Kind da auch Fleisch essen. Also wird man dann schon lockerer. Also man verändert sich einfach durch sehr viele Dinge. Oder ich wollte zum Beispiel Stoffwindeln verwenden, dann haben wir auf einmal ein Frühchen bekommen, dem die gar nicht passen, wo man dann am Anfang halt auch diese normalen Windeln kaufen musste und dann ist man dabei geblieben, weil das Kind dann nicht mehr so schwere, enge Stoffwindeln mag, die ganze Zeit schreit. Da muss man sich einfach anpassen an die Gegebenheiten und da habe ich auch so ein bisschen meine Community miterzogen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich war zwar streng vegan, aber wir gehen jetzt immer zur Biofarm hier in Spanien, wo alles angebaut wird, wo ich weiß, wo es herkommt und da esse ich dann auch wieder die Bio-Eier, weil es eben gesund ist und ich nicht 1000 Sachen supplementieren möchte und mein Blutwert dann einfach besser ist und ich glaube, da haben das auch sehr, sehr viele verstanden, aber ich ecke dadurch natürlich auch mehr an, ne? Also wenn ich jetzt streng vegan bin, ecke ich an, aber wenn ich bei der veganen Bubble nicht mehr vegan bin, ecke ich auch an. Also es wird natürlich alles, was ich mache, bewertet. Egal, ob der Altersunterschied mit meinem Freund 14 Jahre jeden Tag bewertet wird mit, oh, guck mal hier, ihr Vater und sie machen das und das. Also es wird ja wirklich alles kommentiert und jetzt so nach 10 Jahren merke ich einfach, ich habe ein dickes Fell bekommen, ich kann da besser mit umgehen, ich kann auch drüber lachen. Wir machen jetzt auch so Witze wie gestern in meiner Story. Guck mal, mein Vater hat jetzt einen neuen Ohrring, weil sich Felix halt einen Ohrring stechen lassen hat. Das sind immer so Phasen, wo man dann wieder neue Dinge an Kritik dazu bekommt und wo man dann einfach mit umgehen lernt.
Aber ich finde auch mit Humor reagieren eigentlich ganz gut. Einfach die nicht ganz so ernst zu nehmen.
Ja.
Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, das lohnt sich ja richtig?
Ja, so mit 2017 hat mich auf der Fashion Week, also es war so die Berliner Fashion Week und da gab es auch eine eigene Fashion Week für faire Mode. Da hat mich eine Managerin angesprochen, die hat bei About You gearbeitet oder bei, na ich weiß nicht, bei irgendeiner großen Firma, die so Klamotten herstellen und hat nebenbei eine kleine Agentur aufgebaut für nur nachhaltige Influencerinnen. Und da hat sie 7 aufgenommen und da war dann noch ein Platz frei und den wollte sie mir anbieten. Und dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Probieren wir mal. Und auf einmal wusste ich, was meine Reichweite wert ist, meine Followerschaft und die Impressionen, also insgesamt, wie viel es angeguckt wurde und Likes und so. Und auf einmal hatte man da Nummern und dachte, oh krass, da kann ich ja richtig was mit verdienen. Weil zu der Zeit habe ich neben dem Studium ja gebabysittet und auch Deutschnachhilfe gegeben für Geflüchtete und so. Aber das waren natürlich dann andere Zahlen als das. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil ich hatte immer mal einen Modeljob. Aber da konnte ich ja auch nicht von zu Hause das machen, sondern musste immer irgendwo hin und Castings machen. Und das hat sich dann sehr, sehr frei angefühlt. Und auch 2019, als wir dann 2 Jahre, konnte ich schon davon leben, nach Barcelona gegangen sind, habe ich mich dadurch auch total unabhängig gefühlt. Auch wenn ich immer totale Angst hatte vor Selbstständigkeit, weil in meiner Familie sind alles verbeamtete Lehrer, also wirklich meine komplette Familie. Meine Oma hat sogar die Waldorfschule gegründet. Also alle sind wirklich so festangestellt oder verbeamtet gewesen in diesem Lehrerding und ich habe dann ja auch Berufsschullehramt studiert, aber ja, wusste halt nie, bin ich da jetzt wirklich auch bald Lehrerin, weil sich Social Media dann so entwickelt hat und jeder hat mir immer nur Angst gemacht, oh, Selbstständigkeit ist so unsicher und du kriegst ja keine Rente, kannst jederzeit, können dir die Leute entfolgen und weiß was ich und bis heute denken die Leute teilweise noch, auch so Freunde von meinem Vater oder so, dass das einfach nur ein Hobby ist und ich da halt mein Leben zeige, aber die wissen alle gar nicht, dass man damit halt echt viel Geld verdienen kann, von zu Hause oder von überall aus und dass das eben sehr ein toller, privilegierter Job ist, wenn man sich nicht verstellen muss und es einfach das eigene Leben ist. Also ich muss keine künstliche Figur da sein, die sich da verstellt und immer irgendwas künstlich herbeizaubern muss als Geschichte, was ich da zeige, sondern es ist halt einfach, ja, die Leute finden es inspirierend mitzukriegen, wie wir leben, wie wir irgendwelche Sachen entscheiden. Wir sind sehr aus dem Bauch heraus nach dem Gefühl leben, wir lassen uns treiben und sind deswegen jetzt auch nach 6,5 Jahren wieder zurückgekommen aus Spanien, was ja auch erstmal keiner verstanden hat, aber weil einfach Familie und Freunde auch sehr, sehr wichtig sind und vor allem mit Kind sehr, sehr schön ist, die Oma und Opa und engsten Leute halt auch wieder vor Ort zu haben und alles auch so zu kennen von der Kultur und dem Land.
Wenn du sagst, also jetzt damals bei dem ersten Deal bei der Berliner Fashion Week, der dir angeboten wurde, das lohnt sich richtig. Kannst du das heute sagen, um welche Summen es da geht? Ging?
Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie viel Reichweite man hat, wie auch die Kaufkraft ist. Das hat sich auch nochmal stark verändert. Also damals hat man nicht als kleiner Creator so leben können wie heutzutage. Also und als großer Creator hat man oft ein kleineres Gehalt als die kleinen Influencer. Also das hat sich alles total gedreht, weil es jetzt mehr auf die Käufe und auf die Shares drauf ankommt. Also wie oft wurde ein Video geteilt, wie oft wurde es gespeichert, wie oft wurde es remixed, anstatt jetzt einfach nur ein Like und Follower da zu lassen. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Damals war es halt echt so, dass ich also zu der Zeit mit 50.000 Followern, da habe ich glaube ich so 800 Euro pro Post bekommen. Da gab es ja dann auch gerade erst Videos und Stories hat auch erst so angefangen. Das heißt, am Anfang hatte man echt eher noch so Feed-Post, dass die Kunden das gebucht haben. Und jetzt ist es bei mir zu 99%, dass die Kunden nur noch Stories buchen. Es gibt aber auch echt kleine Influencer, wo die Leute einfach sagen, hier, der folge ich so gerne, weil die ist noch nicht so eine typische Influencerin, der vertraue ich. Alles, was die vorstellt, kaufe ich mir auch nach, weil ich deren Code dann halt verwende, spare ich dadurch und es hört sich voll gut an. Und bei einer großen Influencerin, wo sie halt wissen, die kriegen dafür schon seit Jahren Geld, die stellt das vielleicht vor, weil sie halt das Geld einfach nur will, so und findet das Produkt vielleicht gar nicht geil, weil sie 10 andere an dem Tag auch noch zeigt, dann ist halt die Glaubwürdigkeit viel mehr weg und dann wird weniger gekauft und dann zahlen die Kunden auch weniger. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele, die jetzt mit 15.000 Followern davon richtig gut leben können und echt so 10.000 Euro bis 20.000 Euro im Monat verdienen. Und dann gibt es welche, die haben 1 Million Follower und verdienen vielleicht 5.000 Euro im Monat höchstens oder 2.000, weil sie gar keine Kunden mehr finden, weil eben auch viele sich nicht mitentwickeln konnten mit diesem Trend, man zeigt mehr Realität, man soll sich persönlicher zeigen, damit die wie eine Community einen als Freund sieht, anstatt man eben die Person immer so von ganz weit weg betrachtet. Sie ist total cool und zeigt eben ganz viele Dinge, die sie eigentlich gar nicht trägt und so. Also da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Und bei mir ist die Community schon sehr nah an mir dran. Also ich würde sagen, sehr, sehr viele sehen mich als Freundin, vertrauen mir. Dadurch habe ich auch noch echt eine hohe Kaufkraft und sehr viele feste Kunden, die eben sagen, es kommt so super immer bei dir an und es passt so zu dir und du trägst es eh in deiner Freizeit, zeigst nur die Sachen, die du gerne magst. Und das habe ich mir auch bis jetzt beibehalten, dass ich alles ablehne, was nicht zu mir passt und auch wo ich keine Lust drauf habe oder was ich ausprobiert habe und nicht gut finde, das zeige ich dann auch nicht, weil ich aber in der privilegierten Situation bin, dass ich es eben schon so lange mache, viele feste Kunden habe, die deren Sachen ich eh nehme und trage und dann fragen die Leute mich eh immer nach dem Code und dann denke ich mir halt auch, warum sollte ich die jetzt ablehnen und irgendwelche anderen neuen Leute buchen lassen, wenn ich doch eh nach dem Code gefragt werde und die Leute sich dann wieder drauf freuen. Also die verbinden dann richtig die Firmen mit mir und das ist ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann.
Und ich glaube dir auch, dass du die Dinge, die du zeigst, total, auch wirklich gut findest.
Ja, ist auch so.
Also was viele ja wahrscheinlich mit dem Job-Influencer, Influencerin sein verbinden, ist, man bekommt so ständig tolle, teure Sachen geschenkt. Ist das so?
Also da war es bei mir früher auch so, dass ich am Anfang echt mich über jedes Geschenk gefreut habe, als ich angefangen habe. Da kam, also einmal kam ganz bescheuertes Paket, ich weiß gar nicht, ich glaube S. Oliver oder so, hatte mir so einen riesen Karton geschickt, weiß ich noch, wir hatten so eine ganz kleine Wohnung hier in Hamburg, irgendwie 34 Quadratmeter und der Karton war so, gefühlt so groß wie unser Schlafzimmer und da drin war einfach nur Lametta, Konfetti und dann ein ganz kleines Parfüm und ein riesen Luftballon. Und da habe ich dann auch meiner Agentur gesagt, was der Scheiß denn soll? Also wirklich, ich bin eine Nachhaltigkeitsinfluencerin und ihr schickt mir hier einen kompletten Karton, der riesig ist, mit einfach nur Plastik drin, für ein ganz kleines Parfüm. Andere wiederum würden sich voll darüber freuen und das hätten sie auch voll fröhlich gezeigt. Aber ich war damals schon so, nee, schickt mir nicht sowas und habe dann von Anfang an gesagt, nur noch die Sachen, die ich dann wirklich will, nur noch die Sachen, die ich auch vorstelle, wo die Kunden was zu buchen. Und so ist es bis heute auch, dass ich wirklich ganz wenig annehme und eigentlich nur die Sachen kriege von den festen Kunden, die ich habe, deren neuen Sachen, die ich dann eben vorstelle. Aber auch da muss man ja wieder dieses steuerliche Ding im Hinterkopf haben. Da sind jetzt auch ganz viele Steuerprüfungen gerade gewesen. Explizit für Influencerinnen wurden da so einzelne Abteilungen gegründet, um genau dahinterher zu sein, dass man eben nicht Steuern hinterzieht. Das heißt, entweder man hat es im Vertrag mit drin, dass die Kunden jedes Paket, die Ware da drin dann auch versteuern müssen. Ansonsten muss man nämlich auch die Pakete, die man nicht will, versteuern und eben alles ja zu dem Verkaufspreis versteuern. Also dann ist es eigentlich besser, sich das selber zu kaufen und es abzusetzen, anstatt das so zu machen. Und da muss man auch total aufpassen. Also es gibt sehr viele, die haben dann noch nicht die Ahnung und hatten dann Prüfungen und müssen sehr viel nachzahlen. Also man muss das schon alles auch auf dem Schirm haben.
Aber würdest du trotzdem sagen, dass du ziemlich viele Dinge bekommst, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände, weil du Influencerin bist?
Das auf jeden Fall. Ich kann ja auch immer Firmen anschreiben. Natürlich klappt es nicht immer, dass sie mir das schicken, aber es ist schon bei sehr vielen Dingen so, dass es eben als Kooperation laufen kann, dass es dann eben einfach ein Barter-Deal ist, dass man ein Produkt kriegt und dafür zeigt man es. Ich kriege auch viele Bücher zum Beispiel von anderen Creatorinnen oder anderen Moderatoren oder so zugeschickt, die dann sagen, hier kannst du mal mein Buch zeigen und das ist dann natürlich alles ohne Geld, müsste ich dann auch versteuern und so und müsste es ja auch zeigen und jede Werbung, die bei mir im Account ist, vor allem mit einem Link-Klick, führt immer dazu, dass mein Algorithmus unten ist. Also der stürzt dann erstmal einmal ab, weil Instagram will nicht, dass man von der Plattform weglotst. Und deswegen muss man sich eigentlich schon immer gut überlegen, wie viel Kooperation nimmt man pro Woche an, was zeigt man wirklich, wo setzt man Link, also auch bei jeder Petition, bei jedem Spendending, was ich teile, ist danach erstmal meine Reichweite im Keller und auch jede politische Sache, die ich teile, wird erstmal bestraft. Und wenn am nächsten Tag ein Kunde drin ist, der dafür viel Geld bezahlt, ist das natürlich total doof, wenn das dann nur die Hälfte der Leute sieht, ne?
Ich frage mich halt, wohin mit dem ganzen Zeug? Du hast schon gesagt, ihr hattet früher eine kleine Wohnung.
Ja.
Also ich stelle mir das so vor, dass man wahnsinnig viele Dinge irgendwie ansammelt. Also verteilst du die dann direkt danach, nachdem du sie gezeigt hast, dass du sie toll findest? Oder verkaufst du wahnsinnig viel auf dem Flohmarkt, verschenkst viel? Also, oder habt ihr gar nicht so viel Zeug? Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass es wahnsinnig viel ist, auch mit so Kindersachen vielleicht.
Nee, also das sind wirklich die ganzen Sachen, die wir dann auch einfach haben. Und wenn ich was aussortiere, dann schenke ich es meinem Freundin oder meiner Familie erstmal und alles, was dann so übrig bleibt, stelle ich dann bei Selfie oder Vinted hoch. Oder an Frauenhäuser habe ich auch schon oft Pakete dann einfach fertig gemacht. Aber ich nehme wirklich nur eigentlich die Sachen an, die ich dann halt auch echt trage, verbrauche, anziehe so. Und wenn ich was doppelt habe, verschenke ich. So viel ist das jetzt nicht.
Ja, früher war das so, dass man, glaube ich, ungefragt immer 1000 Sachen geschickt bekommen hat. Ne? Und mittlerweile ist das einfach nicht mehr so.
Ja, und auch die, also meine Bubble ist einfach auch nicht so wie jetzt, also ich folge Influencerinnen, die zeigen am Tag wirklich 3 bis 5 Kunden und die kriegen dann halt auch wirklich super viel. Und ich weiß nicht, wie die Reichweite immer so oben halten oder ob die dann generell einfach weniger Geld nehmen von den Kunden, dass es dann auch okay ist, wenn man nur ein Slide a 15 Sekunden zum Beispiel macht. Bei mir ist das halt so, die ganzen Kunden buchen eigentlich immer 3 Slides a 15 Sekunden, sorry, und dann noch ein Reminder ist dann immer noch kostenlos dazu, der ist dann an einem anderen Tag, um nochmal an den Code zu erinnern, der geht nochmal 15 Sekunden. Und dann habe ich immer so einen Abstand von 2 Tagen und dann kommt erst wieder ein Kunde oder ein Reminder. Das heißt, bei mir ist es sehr entzerrt, damit sich der Algorithmus immer wieder normal einpendeln kann und ich auch normale Sachen aus dem Alltag zeige, ohne dass ständig Werbung kommt. Und somit fällt es auch vielen nicht so auf. Klar gibt es jetzt mal eine Phase, wo ich dann irgendwie geballt mehrere Kunden habe und dann fällt das eben auch auf, aber grundsätzlich geht das schon bei mir eher unter, wo die Leute mal sagen, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Du zeigst doch gar nicht so oft Kunden. Und dann gibt es aber auch Influencerinnen, die schreiben einfach echt zu allem Anzeige, dadurch weiß man einfach nicht, ist das jetzt gekauft oder haben die das bekommen und zeigen am Tag dann 5 bis 10 verschiedene Sachen und dann weiß man immer gar nicht, was war davon jetzt eigentlich bezahlt. Finde ich, ist immer so ein bisschen so Schleichwerbung, dass auch wenn Anzeige dabei steht, ist es aber für die Leute eigentlich nicht ersichtlich, ist das jetzt wirklich das, was sie sich da jetzt gekauft hat und was sie voll abfeiert oder ist das jetzt ein Kunde, der das da hinplatziert hat. Und das versuche ich eben noch ein bisschen mehr getrennt zu haben, sodass man eben wirklich erkennt, das ist jetzt eine Werbung von jemandem gebucht.
Ich gebe zu, ich bin leicht zu begeistern. Ich habe auf jeden Fall schon mehrfach etwas gekauft, weil eine Influencerin, die ich cool finde, es mir präsentiert hat. Und ich habe auch meine Meinung dazu, wie ich das finde, ständig passende Werbung gezeigt zu bekommen. Ich habe die noch nicht so ganz final gebildet. Irgendwie ja cool, wenn ich von Produkten erfahre, die in den eigenen Lebensstil gut reinpassen. Vom Stil her, vom Look her relativ bezahlbar sind, nachhaltig hoffentlich auch. Aber das Problem ist für mich, dass ich mich da manchmal in eine Art kapitalistisches Rädchen verwandle. Und eigentlich bin ich ja auch so ein bisschen Konsumkritikerin. Wenn ich höre, wie Charlotte über diese ganzen Berechnungen und Zahlen spricht, dann kommt mir ihr Job gar nicht mehr so glamourös vor. Unterstützt wird sie dabei übrigens von einer Kommunikationsagentur, die auf sie zugegangen ist und eine Zusammenarbeit vorgeschlagen hat. Natürlich zeigt sie den ganzen Tag kreative Inhalte und Geschichten aus ihrem liebevoll scheinenden Familienleben, aber die Abhängigkeiten von Algorithmen und Klicks und Käufen stelle ich mir schon auch ziemlich stressig vor. Ich frage sie, ob sie ihren Job eigentlich gut bezahlt findet.
Auf jeden Fall, ja.
Wie sind denn zum Beispiel deine Arbeitszeiten?
Kann man nie so festlegen. Ich habe das jetzt die Tage auch mal versucht, irgendwie zu mich darauf festzulegen, wie viel das ungefähr ist. Aber es ist wirklich Selbstständigkeit, ne? Also selbst und ständig ist schon im Wort drin. Das heißt, ich arbeite manchmal um 23, 24 Uhr schneide ich irgendwelche Videos und dann arbeite ich aber auch mal einen Tag, wo ich dann nur morgens 2 Stunden was mache und dann den ganzen Tag irgendwie nichts, weil es halt das mit dem Kind nicht zulässt oder einfach meine Agentur zum Beispiel gerade Feiertag hat. Und dann kann ich auch nicht wirklich was machen. Genau.
Was heißt denn deine Agentur? Was machen die denn für dich?
Die verhandeln für mich, mit denen bespreche ich jeden Kunden. Also alle E-Mails, die von Kunden kommen, kommen ja eigentlich an mich, gehen aber weiter automatisch an mein Management, weil ich mich nicht darum kümmern kann, alle Nachrichten von den E-Mails zu beantworten, zu verhandeln, die Verträge zu prüfen. Verträge unterschreiben die für mich und am Ende schreiben die mir quasi eine Zusammenfassung auf Trello. Das ist so eine Plattform, wo man dann eine gute Übersicht schaffen kann zu jedem Kunden und da kann man dann eben sehen, wie viel zahlen die, wie viel Sequenzen wären das oder Posts oder Stories, Reels und was steht im Briefing und wann geht's online und das steht da dann alles. Ich kann halt ganz am Anfang bei Trello entscheiden, bin ich daran interessiert an der Anfrage oder nicht. Da drücke ich dann entweder interessiert, nochmal drüber reden oder absagen. Und bei den meisten drücke ich eben absagen, weil ich habe sehr viele feste Kunden und das meiste passt auch einfach nicht zu mir. Ich hatte jetzt gerade wieder Anfragen von Milka und die haben ja auch ganz viel Kritik gerade, dass würde gar nicht zu mir passen, ist ja überhaupt nicht Biomilch oder irgendwas oder vegan. Genau, also ich habe immer wieder so Anfragen, wo andere sagen würden, oh, voll geil, mach das doch, Riesenfirma, aber passt halt einfach nicht zu mir und meinem Thema. Dann drücke ich bei den Sachen, die mich interessieren, auf interessiert und dann gehen die eben in die Verhandlungen mit der Firma oder der Agentur, die sich um den Kunden kümmern. Und wenn der Vertrag fertig ist, dann nehme ich auf, dann wird zur Abnahme geschickt oder manche Kunden, die fest sind bei mir, die machen auch alles ohne Abnahme und dann kann ich hochladen oder eben nochmal abändern und dann nochmal neu aufnehmen, wenn alles blöd läuft und dann irgendwann hochladen.
Aber wann machst du dein Handy mal aus?
Fast nie. Das heißt, ich bin echt den ganzen Tag online. Ich poste, wenn mir irgendwas zum Tag einfällt, wenn irgendein Thema gerade ist, nehme ich ein Reel auch dazu auf. Ich schreibe den ganzen Tag mit meiner Agentur. Ich versuche, Videos frei zu schneiden, die eben schon aufgenommen sind, aber noch nicht geschafft habe zu schneiden. Das dauert auch immer echt lange. Und ansonsten sowas wie heute jetzt eine Podcast-Aufnahme, ne? Ich gebe öfter im Moment Interviews für Zeitungen wieder oder Magazine. Wir haben auch eigentlich einen eigenen Podcast. Also ich arbeite ja sehr, sehr vielseitig. Das macht mir auch total Spaß. Ich überlege auch immer wieder, ob ich mit Modeln mehr anfange, weil es mir total Spaß macht. Und deswegen überlege ich immer wieder, das auch mehr zu machen. Aber ich kriege von den Agenturen dann eben meistens die Anfragen, die dann alle kriegen, muss dann die Castings machen. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das schaffe ich dann nicht. Und Direktanfragen ist dann auch sehr oft für Firmen, die dann eben nicht meine Werte haben, die eigentlich nicht zu mir passen, wo dann auch mein Management sagt, das kannst du nicht machen, weil du verkaufst dich da unter Wert. Würdest als Influencerin für die Firma mehr kriegen und jetzt als Model kriegst du halt einen Bruchteil und musst den ganzen Tag irgendwo drehen.
Ja, und wie gesagt, ich meine auch als mit kleinen Kindern, genau, oder mit kleinen Kind muss man einfach seine Zeit auch gut nutzen. Also umso größerer Dank, dass du die Zeit hier mit mir verbringst. Ja, hast du jetzt eigentlich dein Handy an auf dem Tisch neben dir liegen oder hast du es jetzt wirklich ausgemacht?
Also ich habe einen Flugmodus drin und es liegt hier neben mir.
Gut, also es kommt nicht die ganze Zeit irgendwas rein.
Nee, ich gucke da gerade auch gar nicht drauf.
Ach schön, dann genießt du jetzt mal mit mir die handyfreie Zeit. Aber wenn dein Kind über deine Arbeit spricht, was sagt er dann? Was beobachtet er? Wie kommentiert er das?
Gar nichts. Also ich werde auch immer gefragt, ob er interessiert ist an meinem Handy, ob er mir das immer aus der Hand nehmen will, wie man das von so kleinen Kindern vielleicht kennt. Aber die Phase hatte er wirklich nie. Also bei uns ist es eher so dieses, er kann sich selber noch nicht gut regulieren, noch nicht alleine spielen und auch braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also wenn zum Beispiel 3 Leute im Raum sind und er möchte unbedingt, dass ich ihm zuhöre, alles sehe und so, dann schreit er uns alle an, wir dürfen nicht mehr reden. Er ist jetzt 4,5, haben mir jetzt mehrere gesagt, dass das wohl so eine Phase genau in dem Alter ist. Aber
alles ist eine Phase.
Genau, aber bei mir ist es wahrscheinlich nochmal verstärkt, dadurch, dass ich eben viel am Handy arbeite und er das auch so ein bisschen als seinen Konkurrenten sieht und deswegen versuche ich es natürlich viel wegzulegen, aber es ist leider nicht immer möglich, weil ich eben selbstständig bin und immer wieder dann auch was reinkommt. Auf einmal kommt eine E-Mail, auf einmal kommt von meiner Agentur irgendwas, was ich prüfen soll, wo ich ein Update geben soll. Da muss ich nochmal was aufnehmen, nochmal was schneiden. Auf meinem Instagram-Account kommen natürlich auch minütlich irgendwelche Nachrichten. Also früher war es zum Beispiel sehr, sehr viel mit den Nachrichten, als ich so um die 50.000 Follower hatte, habe ich so um die 3.000 Nachrichten teilweise pro Tag bekommen. Da hatte ich auch meine Freundin für 4 Jahre mit dem Account, die da mir geholfen hat, die dann auch wirklich alles von mir wusste. Also jedes Kleid, woher das ist, jeder Lippenstift, meine Sachen, meine Meinung zu irgendwas. Da wurde ich gefragt, wann kann ich wieder zum Sport gehen, nachdem ich krank war. Würdest du dich von meinem Freund trennen, weil der hat das und das gemacht. Also ich war wirklich Beratung, beste Freundin, Psychologin, alles in einem. Und das ist jetzt anders geworden. Also ich würde sagen, umso mehr Follower man hat, umso mehr denken die Leute, dass man eh nicht antwortet, sehen einen vielleicht auch ein bisschen als was Abstrakteres an, sodass sie sich nicht mehr so ganz trauen und fragen auch nicht mehr so alles. Also klar habe ich jetzt Leute, die schreiben wirklich jeden Tag alles und wenn ich dann mal einen halben Tag offline bin, machen die sich direkt Sorgen. Aber das sind dann halt ungefähr so 10, würde ich sagen. Und die Nachrichten an sich sind auch so 100, 150 am Tag höchstens geworden. Und deswegen mache ich es auch schon länger jetzt wieder selber, weil mir eben nicht mehr so viel schreiben wie früher.
Findest du das jetzt besser?
Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall für mich besser, wenn ich den ganzen Tag über immer wieder beantworte, anstatt ich mich einmal am Tag hinsetze und 1000 Stunden beantworte.
Eigentlich bist du ja über die Jahre jetzt relativ konstant erfolgreich. Du hast schon gesagt, das schwankt immer so ein bisschen. Mhm. Ne? Was würdest du sagen, machst du richtig?
Also dazu fällt mir noch ein, mein Steuerberater hat irgendwie 2017, 18 zu mir gesagt, ja, bei allen Models und Influencern ist es immer so, man ist 2 Jahre erfolgreich und dann geht's bergab. Und ich hatte deswegen immer total Angst, zum Beispiel eine GmbH zu gründen oder irgendwas mich so zu fixieren in diesem Job, weil ich immer dachte, es geht dann eh bergab, ich muss mich breiter aufstellen. Und jetzt mache ich es einfach seit 10 Jahren, kann super davon leben. Wir haben uns gerade ein Haus hier in Hamburg gekauft, hatten in Spanien davor ein Haus. Also ich kann ja an sich schon echt stolz auf mich sein. Aber es kommt natürlich auch nicht davon, dass ich nichts tue, auch wenn es nach außen vielleicht manchmal so aussieht, dass es nur ein Hobby ist und ich nur Urlaub mache. Aber so sollte das Auswandern natürlich auch wirken, ne? Dass man die schönen Dinge vom Strand und so zeigt. Aber im Hintergrund läuft natürlich sehr, sehr viel. Also ich bin zielstrebig, ich bin phasenweise sehr motiviert, ich arbeite halt so gut wie den ganzen Tag, indem ich mir halt auch nur bei den kleinsten Sachen Gedanken mache, das könnte man jetzt umsetzen. Also man guckt irgendwann, wenn man das so lange macht, ja auch in Content. Man hat so einen Content-Blick. Man sieht irgendwas, ob es jetzt das Essen oder irgendwas ist und denkt, oh, das könnte die Leute vielleicht interessieren, poste ich mal. Und dementsprechend schnell geht's auch. Also man ist schon ein Profi auch drin geworden, sehr schnell zu arbeiten, wo auch meine Freunde immer sagen, man kriegt's gar nicht mit, dass du jetzt da was gepostet hast. So krass, bist ja gar nicht eigentlich am Handy, weil ich halt einfach sehr gut in dem Ding geworden bin. Aber das ist ja auch normal, wenn man was 10 Jahre macht. Ansonsten bin ich eben auch sehr zuverlässig, was Kunden angeht, das wissen die dann auch, die meldet sich zurück, die postet pünktlich, meine Agentur kann sich drauf verlassen. Es gibt echt einige in der Szene, die halt lieber feiern gehen und immer mal nur was posten und dann wieder keinen Bock drauf haben, ihren Account offline stellen und so. So, wenn du so ein Typ bist, ist es sehr, sehr schwierig, langfristig erfolgreich zu sein. Bei mir ist es eben so, ich trinke eh keinen Alkohol, ich gehe nicht feiern, ich tanze wenn dann tagsüber. Es macht mir Spaß, mein Job, und es entwickelt sich natürlich immer weiter, es ist permanent ein Druck da, dass man natürlich auch bei den Konkurrentinnen, die keine Kinder haben, sieht, okay, die postet 3 Reels am Tag, ich habe diese Woche 1 gepostet. Davon muss man sich so ein bisschen frei machen und seine eigenen Themen finden und auch immer so bei sich bleiben und einfach das teilen, was auch zur Community passt. Das merke ich immer wieder, wenn ich mir von anderen Reels abspeichere und denke, das könnte ich ähnlich machen, das kommt bei mir nie an. Und bei anderen kommt es immer total an. Also da funktioniert einfach jede Community anders und da muss man sich so ein bisschen an den eigenen Insights, also es gibt ja bei Instagram so Insights, wo man dann sieht, was ist gut angekommen und was nicht. Und das muss man mehr machen, was gut angekommen ist. Und dass man eben mehr auf sich schaut, das ist aber auch ein Lernprozess, der immer noch anhält natürlich und für immer wahrscheinlich bleiben wird. Aber grundsätzlich kann ich schon sagen, wenn ich mich an mir orientiere, wenn ich zielstrebig und motiviert und auch zuverlässig bin, dann läuft das alles auch gut weiter, weil ich mich natürlich auch sehr breit aufstellen kann. Also wenn es jetzt bei Instagram zum Beispiel nicht mehr so laufen sollte, dann könnte ich ja meinen YouTube-Account wieder aktivieren oder den Podcast wieder mehr machen. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, 2,5 Jahre sehr, sehr viel Geld mit unserem Podcast verdient und haben dann irgendwann aufgehört, weil wir einen heftigen Shitstorm hatten und dann traut man sich irgendwann nicht mehr so alles so frei zu erzählen. Das nimmt einem so ein bisschen den Spaß. Wir haben es dann immer mal wieder versucht, werden auch auf jeden Fall wieder weitermachen. Sehr viele Leute vermissen den Podcast. Aber ich habe einfach so ein bisschen Angst davor bekommen, alles zu sagen, weil es eben Leute gibt, die einen hassen und alles so hinschneiden, wie sie es wollen und einen dann darstellen können, wie sie es wollen, um es gegen einen zu verwenden. Und ich kenne das ja schon von Instagram, aber ich fand bei diesem Podcast und YouTube, da gibt es immer noch mehr Hass irgendwie.
Was hat den Shitstorm da ausgelöst?
Also wir haben über ein Thema gesprochen und die Folge ging 1:30 und daraus wurden 6 Minuten gemacht, wo ein YouTuber, der macht so ein Trash Account, wo der immer Leute, die eine hohe Reichweite haben, durch den Kakao zieht. Mhm. Und da hat er eben von uns auch von einer ganz langen Folge, eine 6-Minuten-Folge draus gemacht, wo der nur über uns schimpft und das so schlimm darstellt, als ob wir sonst was gesagt hätten. Und da konnte man uns wirklich nur noch scheiße finden. Und dann haben wir auch die ganze Zeit überlegt, was macht man für ein Statement und was nicht. Und es hat aber natürlich alles nichts gebracht. Also wie man es von Social Media kennt, es ist egal, was du dann sagst, weil die hassen dich dann halt einfach. Du musst es dann aussitzen und irgendwann hoffen, dass die Leute checken, was du für ein Mensch bist. Und dann wissen die hoffentlich auch, wie du es gemeint hast. Kannst dich immer noch 1000 Mal entschuldigen, keiner nimmt es mehr an. Also genau, das kann einem bei jedem Thema passieren. Natürlich gibt es so Themen, die ich auch versuche, deswegen auszuklammern oder weniger zu machen. Zum Beispiel Thema Impfung, Thema Geflüchtete, Thema Politik an sich. So, wenn ich irgendwas zum Thema gegen AfD poste, wenn ich was für Geflüchtete poste, was ich ja seit 10 Jahren alles mache, da kommt immer so viel Hate und ich soll die Leute aufnehmen. Sie wünschen mir, dass ich von einem Geflüchteten vergewaltigt werde, damit ich checke, wie scheiße die sind. Und weißt du, was ich alles kriege, ne? Oder jemand, der mich dann erstechen will, erschießen will. Ich hatte ja auch schon Morddrohungen und so. Also, man muss da wirklich sehr auf sich aufpassen und wirklich wissen, bis zu welchem Grad kann ich hier gehen, ohne dass mein ganzes Leben sich nur noch darum dreht, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wie doll hassen die mich. Vor allem jetzt wieder in Hamburg zu sein, zeigt mir natürlich auch, ich bin näher dran an der Community, näher dran an Hatern. Ich muss noch mehr aufpassen, was ich wie preisgebe mit Haus, Kind, weiß was ich und in Spanien hat man sich da schon ein bisschen sicherer und weiter weg von allem gefühlt.
Und wie gehst du damit jetzt um? Ihr seid ja noch nicht lange wieder zurück.
Ja, ich versuche manche Dinge dann eben nicht zu erzählen. Also wir hatten es jetzt gerade zum Beispiel in der Kita. Wir hatten in der Kita angefangen, wo 2 Followerinnen von mir drin sind, die mir schon seit 9 Jahren folgen, alles über mich wissen. Und da habe ich zum Beispiel dann nichts aus der Kita gezielt mehr erzählt, weil ich mich da so unwohl beobachtet gefühlt habe. Und das überträgt sich natürlich hier in allen möglichen Bereichen. Also egal, ob ich einkaufen gehe, ob ich hier mal in die Stadt reinfahre, überall sind irgendwelche Followerinnen von mir, die mich angrinsen, die Hallo sagen, die sagen, hey, ich kenne dich. Und die meisten sind ja auch super nett, aber ich bin natürlich auch weiterhin auf der Hut und passe da auf, dass ich nicht zu viel preisgebe, wo wir wann sind und wo wir genau wohnen und so. Das ist jetzt schon anders.
Ich habe mal gehört, dass manche InfluencerInnen oder Content-Kreatoren, was ist denn hier das beste Wort?
Och, das ist egal.
Content-Kreatoren, das klingt immer so ein bisschen wie Content-Kreaturen.
Ja, Creator.
Ja, so Creators, also sagen wir mal InfluencerInnen, dass die gar nicht so eine Gleichzeitigkeit haben wie du jetzt zum Beispiel, sondern das irgendwie so immer so 1-2 Tage versetzt, damit eben niemand weiß, wann die wo sind. Das macht ihr ja noch nicht, ne?
Nee, aber auch, weil ich wirklich da komplett authentisch sein will und dass im Hier und Jetzt quasi die Leute live dabei sind, weil wenn ich das so versetzt mache, dann wird das bei mir auch viel zu perfektionistisch. Also ich habe auch sehr, sehr viele kennengelernt, die das in den Jahren so machen, dass sie das dann noch perfekt zusammenstellen, zusammenschneiden, dann noch bearbeiten, Filter drauf und so. Aber das sind meistens die, die jetzt schon keinen Bock mehr da drauf haben und die ich auf Events treffe und sage, boah, es nervt mich einfach alles nur noch, ich will da drin nicht mehr arbeiten, es macht mir keinen Spaß, setzt mich unter Druck, ich finde auch keine Kunden mehr und so, weil es einfach, wenn du dich immer so ein bisschen verstellst, alles so perfekt ist und alles so komplett schneidest und so, dann ist das viel anstrengender, als wenn ich einfach mal kurz so mitfilme oder ein Foto mache, ne? Also ich habe mir das schon beibehalten, dass ich wirklich im Moment die Leute so mit dabei habe und die dann auch wissen, so wie du jetzt schon wusstest, ich bin jetzt hier im Studio, dass man das einfach, ja, natürlich muss man da jetzt auch ein bisschen aufpassen mehr, wann man wie was teilt, aber grundsätzlich bin ich nicht der Typ dafür, das abends dann noch erst hochzuladen.
Weil du gerade meintest, ihr tauscht euch dann auf Events irgendwie aus auch mal. Habt ihr, also ich meine, es gibt ja mittlerweile wirklich hunderte, also tausende InfluencerInnen in Deutschland.
Sehr, sehr viele neue auch.
Und gibt es da irgendwie einen Verband? Also ich bin im Journalistenverband. Gibt es irgendwie auch vielleicht so einen InfluencerInnen-Creators-Verband? Weil es wäre ja wahrscheinlich schon sinnvoll, sich irgendwie gegenseitig zu unterstützen und zu stärken, oder?
Also das wüsste ich jetzt nicht, dass es das gibt. Grundsätzlich gibt es ja auch sehr wenig Ansprechpartner, wenn mal was mit dem Instagram-Account zum Beispiel ist. Also es sind nur zwei Zuständige zum Beispiel für komplett Deutschland Instagram da und von denen darf man auch gar nicht den Kontakt einfach so haben. Den hat zum Beispiel meine Agentur. Das heißt, wenn jetzt mein Account gehackt werden würde, dann würde der eine oder die eine, die es halt gibt, mir helfen. Aber das ist grundsätzlich, ist da schon sehr jeder auf sich gestellt, jeder arbeitet vor sich hin. Das ist auch, sagen viele, ein einsamer Job, weil du alleine im Büro ganz oft sitzt und deine Sachen eben dir ausdenkst und filmst und schneidest. So ein Ein-Mann-Firma. Und es gibt viele, die vernetzen sich. Aber auch da, ja, gibt es eben Szenen, die, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Die sind so auf cool und müssen alles immer umsonst kriegen, fragen jedes Café an, ob sie da umsonst essen können, anstatt es mal selber zu unterstützen, wenn man in einer Szene ist, in der man viel verdient. So, das ist meine Ansicht, aber auf so Leute habe ich einfach keine Lust, mich in der Freizeit mit zu umgeben und die dann auch sich immer nur treffen, weil die andere eben auch eine Reichweite hat. Ich bin schon ein Mensch, der sehr auf ehrliche Freundschaften setzt und ich habe auch viele Creatorinnen, mit denen ich mich gut verstehe und ich treffe mich da auch immer mal wieder mit welchen, aber sehr ausgewählt. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt mich ständig auf Events und so mit mich mit allen so connecten, weil viele sind schon sehr so, wenn sie was wollen, melden sie sich, aber ansonsten nicht, ne? Oder teil du mal von uns das Foto, was wir auf dem Event gemacht haben, aber ich reposte es dann am Ende nicht und so. Also, ja, ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es alles viel egoistisch abläuft und es leider selten echt, ja, so dieses soziale Miteinander gibt.
Aber das bestätigt ja so ein bisschen diese Vorurteile, die auch herrschen, ne? Also ja, gegenüber Influencerinnen. Ja. Dass es eine sehr oberflächliche Welt ist.
Ja, ich habe es auch sehr oft auf Events, dass dann, also früher auch schon, dass die Leute echt da hinkommen und schon so verwöhnt, undankbar irgendwie sind, wenn sie dann Geschenke kriegen. Dann sagen sie nicht mal dem Kunden Danke und Tschüss und haben da irgendwie 5-Gänge-Menü gehabt und eine Riesentüte mit Geschenken und es war eigentlich voll die nette Runde und die sagen nicht mal Tschüss und Danke und so. Also sowas habe ich immer wieder, dass ich mir denke, oh, ist so schlimm, wie die einfach den Beruf so, ja, einfach diesen Ruf machen, ne? Es gibt einfach auch so nette, ehrliche Creator in dieser Sparte, aber man wird dann einfach, deswegen schämt man sich auch teilweise halt dafür zu sagen, was man ist, was man arbeitet, weil man halt weiß, wie man dann wirkt, ne? Oh Gott, die kriegt alles umsonst und die macht den ganzen Tag Fotos von sich und inszeniert alles. Aber nee, bei mir ist es nicht inszeniert, ich zeige einfach nur mein Leben.
Was konsumierst du selber gerne oder ist das auch gar nicht so dein Thema, dass du auf Instagram die andere Sachen anguckst?
Ich gucke mir sehr viel von Freunden an und Familie, aber auch von ein paar Creatorinnen. Also ich folge zum Beispiel schon seit 10 Jahren meiner Freundin Talisa und Talisa Menouche, die macht jetzt mittlerweile ganz viel so Rezepte. Früher hatte die gleichen Themen wie ich, Naturkosmetik, faire Mode und hat jetzt so halt so Rezepte. Von ihr gucke ich zum Beispiel jeden Tag alles und sie von mir. Also es gibt schon so manche, ja, wo ich das dann immer angucke. Oder Jana Klar, wir folgen uns auch schon ewig. Und wir sind jetzt beide Mamas und Talisa auch. Also die meisten sind jetzt irgendwie echt Mamas, denen ich folge, weil man dann eben auch ähnliche Themen hat und sich austauschen kann.
Gibt es was, was du geteilt hast, wo du im Nachhinein gedacht hättest, man, das irgendwie ärgert mich jetzt, dass das draußen in der Öffentlichkeit ist? Eigentlich beim nächsten Mal würde ich es nicht nochmal teilen.
Ja, jetzt kommt so langsam das Gefühl, dass ich den Namen von meinem Sohn eigentlich nicht teilen wollte. Also in Spanien, wir dachten halt auch, wir bleiben für immer in Spanien, haben wir immer gesagt, ach, wir wohnen hier, wir sind hier quasi in Sicherheit, sehr weit weg. Da müsste sich jemand schon einen sehr großen Aufwand machen, hier alle Kitas in der ganzen Region abzufragen, ob es den Namen da irgendwo gibt. Und jetzt hier in Hamburg ist man natürlich wieder näher dran an der Community und an vielleicht auch komischen Leuten. Und da sagen schon sehr viele, es ist besser, wenn man den Namen und auch noch nicht mal das Kind von hinten zeigt. Und ich glaube, in die Richtung geht es bei uns jetzt auch, dass ich dann einfach den Namen nicht mehr so sage und auch nicht mehr so nah von hinten zeige, sondern dann wirklich nur von ganz weit weg oder so. Und auch bei Werbung, finde ich, ist es gerade auch so mit Datenschutz und so geht es gerade auch in so eine Richtung, wo man wirklich drüber nachdenken sollte, dadurch, dass so viel für KI-Zwecke entfremdet wird, wo schlimme Sachen draus gemacht werden. Also da geht es gar nicht nur um pädophile Foren oder irgendwas, sondern einfach um KI-Nutzung und was daraus gemacht werden kann. Und auch da bin ich jetzt schon so, dass ich sage, wenn eine Werbung für eine Kinderfirma ist, will ich eigentlich auch nicht, dass bei dem Produkt mein Kind zu sehen ist. Somit habe ich dann zum Beispiel gestern ein Sensorikbecken gezeigt. Das sind so ganz kleine Würfel in einem Becken, wo man drin sitzen kann und spielt wie in einem Sandkasten in der Wohnung. Und da habe ich mich dann gestern reingesetzt und das gezeigt. Und da dachte ich auch, boah, das ist irgendwie, die Leute würden es natürlich viel mehr abfeiern, wenn das jetzt mit Kindern zu sehen ist. Und würde natürlich thematisch besser passen. Aber ich fühle es einfach gerade nicht mehr. Auch so bei der Kinderschuhfirma haben die auch gesagt, ja, wir würden gerne, dass man sieht, wie er die dann anhat, natürlich ohne Gesicht. Aber auch da habe ich irgendwie gedacht, nee, so das ist so ein bisschen vorbei, dass man die Kinder wirklich so vermarkten darf für alles. Und da gibt es jetzt ja auch immer strengere Richtlinien und Gesetze. Und in Deutschland ist es eben auch viel strenger. In Spanien zeigen die noch alle ihre Kinder. Selbst die Schulklassen sind auf Instagram-Accounts alle mit Gesichtern nach vorne und so. Das ist ganz anders. Aber hier in Deutschland sind es eben schon weitere Regeln. Und da werde ich mich jetzt auch anpassen.
Wenn dir jetzt gleich nach dem Gespräch auf der Straße eine gute Fee begegnet und die bietet dir an, deine Bekanntheit verschwindet, so dass du auch in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden musst, würdest du das annehmen?
Nee. Ich dachte, da kommt jetzt ein Gegenangebot.
Na, welches Gegenangebot würde dich denn da reizen?
Naja, wenn ich jetzt eine Festanstellung irgendwo hätte, die sagen, hier, du verdienst genauso, wie du jetzt verdienst, bist aber bei uns für die Firma zuständig, wir finden dich cool, so, da hätte ich da Bock drauf, dann würde ich es machen. Aber, also wenn mich interessiert, was die Firma macht und die Werte da stimmen und so, aber ja, einfach so, dass meine Bekanntheit, also ich habe nur Vorteile eigentlich dadurch, ich verdiene dadurch gut Geld, dass ich so eine Reichweite habe, ich kann super viel bezwecken, wie zum Beispiel Hunde vermitteln, da habe ich bestimmt schon 50 Hunde oder 100 Hunde in den letzten 10 Jahren vermittelt, die aus irgendwelchen Tierheimen oder Rettungsstationen sind. Zusätzlich habe ich viele Leute glücklich gemacht durch eben, dass sie jetzt mehr zu Hause tanzen, vielleicht auch mit den Kindern, dass sie vielleicht eine Therapie angefangen haben, weil ich darüber offen immer wieder gesprochen habe, dass ich eben auch eine Therapie gemacht habe, als es mir nicht gut ging. Ich versuche, vegetarisch-vegane Rezepte viel zu teilen, damit Menschen weniger Tierleid einfach ja, erzeugen. Und also ich kann ja eigentlich so viel bezwecken, auch so diese faire Mode und Secondhand, dass die Menschen eben nicht bei Temu und Primark ihre Sachen kaufen und somit eben Frauen geschützt werden und Kinder vor Ausbeutung, die das herstellen und dazu Klimaschutz. Also es gibt so viele Dinge, die ich schon bezwecken konnte und auch in meinem Privaten, wenn ich dann Platten hatte mit dem Auto oder unser Gerät im Auto nicht mehr ging, dann konnte man irgendwo halten und dann waren da irgendwelche Followerinnen, die konnten mir da helfen. Also hier, fahr mal zu der Werkstatt, da arbeitet mein Onkel oder guck mal hier, wir haben sowas, um die Elektronik wieder einzustellen oder komm doch zu uns ins Restaurant, wir haben heute Abend noch offen und machen dir was so. Also ich habe an jeder Ecke irgendwelche Connections dadurch, wo man schlafen könnte, wenn irgendwas ist oder sonstiges, die mir immer ihre Hilfen überall anbieten und das ist so cool.
Sehr gut, das heißt, du würdest die Anonymität, also es ist gar nichts, wonach du dich so sehr sehnst.
Nee.
Wann hast du denn das letzte Mal nichts gepostet? Also einen Tag lang vielleicht?
Weiß ich nicht mehr.
Also auch, es ist so, dass du manchmal denkst, oh, ich habe jetzt, also oh, ich habe einfach gar keinen Bock mehr gerade.
Ja, doch, das habe ich immer wieder. Vor allem, wenn ich so in diesem Algorithmus so drin stecke, dass mir die ganze Zeit Videos angezeigt werden von Leuten, die so viral gehen und deren Accounts innerhalb von einem Jahr auf 400.000 Followern sind und gerade erst angefangen haben und so, dann bin ich immer so, boah. Also ich habe mir das so hart von Anfang an irgendwie erarbeitet und ich wachse nicht so krass wie die und so. Dann steckt man so ein bisschen auch in diesem Selbstmitleidsding drin. Dann kommt natürlich auch noch der weibliche Zyklus dazu. PMS sorgt dann auch immer mal dazu, dass ich alles hinterfrage und denke, boah, warum will ich hier eigentlich immer noch mein Leben teilen? Ich will einfach nur meine Ruhe. Klar, oder wenn man Hate vermehrt hat und die Leute da einfach nur irgendeinen Scheiß schreiben. Also zum Beispiel haben wir uns jetzt gerade ein E-Auto gekauft und jeden Tag schreiben mir da Leute, ich würde mich ja niemals in so eine Mikrowelle reinsetzen. Du kriegst, nee, ist es ja ein Tumor. Das ist so ungesund, diese Strahlung im Auto. Oder wenn ich dann poste, ja, ich habe meinen Sohn impfen lassen, erst gegen ganz wenig geimpft, das wissen die aber ja nicht, ne? Aber dann verurteilen die mich direkt, oh, voll schlimm, du vergiftest dein Kind, es kann jetzt einen total krassen Impfschaden kriegen und schreiben mir da sonst was, was alles passieren kann. Und ich bin wirklich bei jeder kleinsten Situation, habe ich im Hinterkopf, was die Follower mir schon mal dazu gesagt haben oder sagen könnten. Ich bin schon so sensibilisiert auf alles, dass ich sogar schon bei meinen Freunden und Familie denen das dann so sage. Also auch so Dinge, zum Beispiel, was man in den Jahren gelernt hat, was rassistisch zum Beispiel ist, aber zum Beispiel die eigenen Eltern immer noch nicht wissen und immer noch sagen und so, obwohl sie es nicht böse meinen, aber einfach noch nicht wissen. Und ich bin wirklich auf allen Ebenen, bin ich da schon drauf fokussiert zu wissen, was wieder angegriffen werden könnte.
Wie ist das denn bei deinem Freund oder Mann? Ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet? Nee, ne?
Nee.
Noch nicht? Noch nicht? Oder ist es geplant?
Ach, ich weiß nicht. Wir sind beide Scheidungskinder. Ja. Meine Mutter ist sogar zweimal geschieden und super Patchwork bei mir. Hm. Und mich hat es immer total abgeschreckt zu sehen, was meine Mutter alles so leistet und dass sie eigentlich dafür keinen Mann braucht. Und ich bin schon sehr glücklich mit Felix und ich glaube, dass das auch wirklich für immer halten kann. Aber wir sind auch beide nicht die Typen, die irgendwie gerne so im Mittelpunkt vor allen Leuten jetzt knutschen und für einen Tag 100.000 Euro ausgeben, würden wir auch niemals.
Aber es ist komisch, dass du das sagst, weil es gibt ja super viele Bilder, auf denen ihr einfach vor allen Leuten knutscht.
Ja, aber das ist ja nicht in echt.
Ach so?
Das ist ja im Content, ne? Ja. Aber ja, also irgendwie fühlen wir es beide nicht. Ich war nie die von einer Hochzeit geträumt hat mit einer Kutsche und einem weißen Kleid oder so. Wir hatten ein paar Hochzeitsshootings, dementsprechend fühlen wir uns irgendwie auch verheiratet. Aber das war dann immer für irgendwelche Fotografen halt.
Aber wie steht er dazu? Weil ich meine, wenn du dein Privatleben zeigst, zeigst du ja gleichzeitig auch sein oder euer Privatleben. Das heißt, er muss das ja komplett mittragen. Hat er da manchmal ein anderes Gefühl dazu?
Nee, dadurch, dass wir das wirklich zusammen angefangen haben, sind wir wirklich bei allem auf einer Wellenlänge. Also wir haben weder in dem Bereich Social Media noch Erziehung haben wir irgendwelche Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Meinungen. Das ist echt krass. Das gibt's, glaube ich, auch echt selten. Wir sind, glaube ich, von den Werten her und Zielen im Leben sehr, sehr ähnlich aufgewachsen, sind beide sehr, sehr locker und lassen uns so treiben. Ja, dementsprechend hat sich das immer alles nur dann so ergeben. Wir haben dann mal kurz drüber geredet, dann machen wir es so und ja.
Mittlerweile haben sich einige Hochschulen und Forschungsinstitute mit der Frage befasst, ob und wenn, warum junge Menschen Influencerinnen oder Influencer sein wollen. Unter anderem die private Hochschule Göttingen. Hier wurden 640 Abiturientinnen und Abiturienten befragt. Von ihnen haben rund 40% angegeben, eine Karriere als Content Creator in Erwägung zu ziehen. Und am Institut der Deutschen Wirtschaft wurden Jugendliche dazu befragt, warum sie den Beruf Influencer eigentlich erstrebenswert finden. 3/4 der Befragten haben die Freiheiten, die der Job bietet, als besonderen Vorteil gesehen. Und 45% fanden das Leben, das Content Creator in den sozialen Medien zeigen, beneidenswert. Ich frage Charlotte, warum sie glaubt, dass so viele junge Leute ihren Job machen wollen.
Ja, die meisten wollen einfach heutzutage nicht mehr so viel arbeiten, am liebsten von zu Hause und dann auch noch was ihnen Spaß macht und viel verdienen. Und meine Schwester, die ist 14 Jahre jünger, die hatte das zum Beispiel auch gerade den Einfall, ah ja, ich könnte jetzt ja doch aus der Pflege- und Krankenschwester-Sache aus dem Krankenhaus doch raus, weil ich will doch von zu Hause ganz viel Geld verdienen und mir ein AMG kaufen. Und dann meinte ich auch so, ja, aber wie willst du das machen? Ja, ich habe mir jetzt 4 Tage überlegt, ich will jetzt Influencerin und Model werden. Ich so, ja, das kann man nicht einfach mal so. Das war bei mir, ich habe zu einer richtig guten Zeit angefangen, wo es einfach noch, ja, leicht war, quasi anzufangen. Da gab es noch nicht 100.000 andere Influencerinnen mit dem gleichen Thema, sondern ich habe dann einfach, ja, das spontan gemacht. Es war nie mein Ziel, da drin zu arbeiten und ich bin sehr dankbar, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber diese kompletten Freiheiten und diese Professionalität wie ich es mittlerweile alles umsetze, das habe ich mir auch jahrelang erarbeitet. Also man muss das einmal ausprobieren, einen Account aufzumachen, dann kann man schon sehr schnell feststellen, dass es nicht so einfach ist, einfach mal kurz zu wachsen und alle folgen einem und auch einfach mal kurz ein Briefing auswendig zu lernen und das in die Story zu sprechen. Da braucht man auch am Anfang erstmal 100 Anläufe, bis man sich nicht mehr sehen kann und denkt, ich schaff's nicht. Und mittlerweile, ich lese mir einmal das Briefing durch, mache einen Anlauf und dann schneide ich es und fertig. Ne? Also das sieht so locker flockig dann für sie aus, dass ich das mal zwischendurch hier alles so mache, aber da steckt ja jahrelange Arbeit permanent drin, auch sich weiterzubilden mit Schneideprogrammen und weiß was ich, was man mal alles für den Algorithmus üben muss und deswegen, ja, es sieht halt nach außen viel leichter aus, als es ist. Man kann es immer ausprobieren, klar, wenn man ein cooles Thema hat, kann man da drin auch heutzutage noch schnell wachsen, weil die kleinen Accounts werden sehr gepusht von dem Algorithmus, im Gegensatz zu den großen. Aber es ist definitiv nicht so einfach, wie man sich's vorstellt, weil man eben auch dieses Durchhaltevermögen haben muss und nicht nur mal ein Jahr kurz wächst und die Reichweite abgreift und dann macht man was anderes, sondern das muss man sich dann schon wirklich, ja, sich da richtig reinfuchsen und richtig viel für geben.
Also wenn man es trotzdem machen will, wie fängt man an, wenn man es richtig machen will?
Sich ein Thema suchen, gucken, ob es das schon bei anderen gibt und dann am besten nicht das Gleiche machen, sondern eben auf die eigene Art, selbstbewusst, cool, authentisch rüberbringen, sich nicht verstellen, versuchen und ja, Videos so schneiden, wie man sie heutzutage macht, recht schnell, alles mit CapCut. Die Hook, die ersten 3 Sekunden sind das Wichtigste, dass da das Thema rüberkommt, sonst schalten die Leute ab. Darf auch nicht zu lang sein, sonst guckt sich's keiner an. Und ja, ansonsten muss man wie die Bild-Zeitung die Überschriften wählen am besten. Ist heutzutage einfach so, sonst klickt schon keiner drauf. Ja, das sind so die Sachen, die man eigentlich als Einstieg sagen kann. Ansonsten ist es natürlich immer gut, ja, sich mitzuentwickeln, so wie es eben läuft und nicht dann die ganze Zeit nur das zu machen, womit man angefangen hat. Also ich kenne viele, die versuchen immer noch Fotos wie früher hochzuladen. Das kommt halt einfach nicht mehr an.
Wie realistisch ist das, dass du das noch dein Leben lang machst?
Ja, also wenn ich mir dann andere Accounts angucke, wo dann so 60-Jährige noch coole Outfits zeigen, dann feiere ich das auf jeden Fall noch. Aber ich denke auch immer, ab wann ist es peinlich, ne? Ich glaube, man sollte wirklich auch stolz drauf sein, was man da so geschafft hat und sehen, was man mit der Reichweite auch bezwecken kann und nicht immer nur denken, oh, ich mache lieber was, was irgendwie in der Gesellschaft höher anerkannt ist, weil es gibt so viele Jobs, wo die Leute sagen, oh, ich will das eigentlich immer gar nicht sagen, was ich arbeite. Es gibt halt nicht nur Ärzte oder nur Kindergärtnerinnen oder so, wo man sagt, das ist ein sinnvoller Job. Es arbeiten super viele in der Werbung, die sich wirklich totalen Schwachsinn ausdenken und die Leute feiern es trotzdem. Also man sollte wirklich seine Sparte finden, was einem Spaß macht und versuchen, da drin gut zu werden, das Beste draus zu machen, nicht so viel nach rechts und links gucken. Ja, ob ich das für immer mache, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin von den Worten von meinem Steuerberater geleitet worden, dass es nur 2 Jahre hält und bin jetzt 10 Jahre dabei. Und ich glaube nicht, dass es vorbei ist, sondern ich kriege gerade so viele Anfragen, auch in Richtung Presse und so, was mich total freut. Ich glaube schon, dass das noch länger anhält.
Mir fällt es halt so schwer, mir vorzustellen, dass dieses Medium, also Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das noch über Jahrzehnte als Leitmedium, sage ich mal, in den sozialen Medien so erhält.
Ja, aber was wäre denn die Alternative? Die Leute wollen schon so aus dem Leben Dinge erfahren, so wie Reality-Shows. Das wird ja auch, diese ganzen Trash-TV-Sachen werden ja auch wie sonst was immer noch geguckt, wo man vielleicht früher auch gesagt hätte, wer guckt denn Big Brother oder so? Und jetzt gibt es 1000 Formate, die super ankommen, wie Temptation Island und was weiß ich, so ganz Dating. Temptation. Also es gibt so viele Trash-Formate, die super ankommen, wo man auch immer sagen könnte, das ist doch jetzt schon mal auserzählt, dass sich da Pärchen kennenlernen, die sich vorher noch nicht kannten und machen dies und das und betrügen sich und was weiß ich. Aber so ist bei Social Media, glaube ich, auch, dass man, was wäre die alternative Plattform? Kommt vielleicht ja auch irgendwann, dann muss man da halt auch hinwechseln. Ich hatte auch immer wieder sowas wie Musical.ly, TikTok, dass man dann sagt, okay, man versucht da auch noch parallel hinzugehen. Ist aber natürlich auch zeitlich echt eine Sache, wenn man eigentlich auf der einen App wie Instagram das meiste Geld verdient und dann streut man aber die ganze Zeit in die anderen Kanäle, auf anderen Plattformen, dann ist es super schwierig, noch Instagram zu füttern, wo man aber ja eigentlich gerade die höchste Reichweite und das Geld verdient. Also es geht mir immer wieder so, dass ich dann irgendwo was versuche, aber das dann am Ende nicht durchziehe, weil die meiste Zeit eben wirklich für Instagram gebraucht wird. Und ich glaube, wenn es jetzt eine andere App gibt, die auch super schnell wächst, wo alle dann hinwechseln, so wie von SchülerVZ zu
Facebook.
Facebook und was weiß ich, dann so gesprungen.
Nee, zu Facebook gehe ich nicht, habe ich immer gesagt. Das ist so krass.
Genau, also ich feiere es, bei anderen zu sehen, was sind für Veranstaltungen in nächster Zeit, was gibt's Neues bei denen und denen und so. Und ich weiß, dass gerade super viele sagen, KI wird hier alles überholen und bald braucht man euch Influencer nicht mehr. Aber ich habe komplett den anderen Eindruck in der echten Welt, nämlich, dass die Leute die echte Welt weiter sehen wollen und die überhaupt nicht interessiert, was irgendwelche Roboter da erzählen. Weil die können nicht irgendwie zeigen, was ist hier gerade auf dem Eppendorfer Landstraßenfest los oder ich sitze hier gerade in dem neuen Restaurant in Hamburg und teste das, was Leute interessiert oder zeige euch die neuen Sachen, die mir als Mama helfen.
Du hast ja schon erzählt, du kommst so ein bisschen aus dem Waldorf-Kontext und irgendwie legst auf Nachhaltigkeit viel Wert. Also du selbst, würde ich sagen, bist der Natur relativ nah so,
ja,
mit deiner Wald- und Stranderfahrung. Wie fühlt sich das denn für dich an, in einer kapitalistischen Welt Konsum anzufeuern?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Das hinterfrage ich natürlich auch selber immer, aber deswegen versuche ich ja auch immer dann eher die festen Kunden zu zeigen von den Dingen, die ich eh anziehe oder die ich dann halt eh abends nehme. Und deswegen finde ich es dann eher cool, dass ich von den Kunden einen Code habe, dass meine Follower dann sparen können. Und sage ja auch immer wieder, dass es eben mein Account quasi allen freien Content bezahlt, also die Firmen bezahlen mich dafür, dass ich den freien Content quasi weitermache, dass ich meinen Account nicht lösche, weil es eben mein Beruf geworden ist und ich bin sehr dankbar dafür. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch immer wieder, dass man das ja nicht alles kaufen muss, sondern das ist Inspiration und wenn einem da was von gefällt und oft ist es ja so, man hat das dann schon mal irgendwo gesehen, aber da gab es dann noch keinen Code und man fand es vielleicht cool und dann freut man sich, dass es da dann eben Rabatt gibt und kauft das. Also ich kaufe auch oft bei anderen Influencern was. Ich habe gerade letzte Woche wieder einen Entsafter mir gekauft, kurz vor 12 nachts, weil es dann 20% Code noch eine halbe Stunde gab. Also ich finde das schon bei anderen auch echt cool, dass die dann Rabatte haben von den Firmen. Aber natürlich, wenn man jetzt kaufsüchtig ist, dann müsste man sich schon dafür schützen, so Accounts zu folgen, die Werbung zeigen und ansonsten immer die eigenen Werte natürlich auch nur unterstützen. Also wenn man jetzt nicht sehen will, wie die ganze Zeit Werbung für Primark-Klamotten gemacht wird, dann sollte man der Person auch einfach nicht folgen, wenn es einen so nervt oder die Werbung halt weiter skippen, ne? Also ich sag auch immer, dann skippt doch weiter, wenn es euch so nervt, aber ich versuche auch, dass jetzt nicht ständig Werbung ist.
Was willst du noch erreichen?
Die Welt fröhlicher machen und mehr Tanzevents oder wieder so Community-Sachen machen. Auch so Müllsammelaktionen in Barcelona und Hamburg haben mir auch echt immer super Spaß gemacht. Es war total cool, mit vielen Leuten spazieren zu gehen und danach ist alles so super sauber. Genau, sowas will ich wieder viel mehr machen und ansonsten glücklich sein, mein Leben weiterleben dürfen, so wie es jetzt ist, hoffentlich. Im Moment sind sehr viele Krankheitsfälle in meiner Familie und Freunden. Gerade letzte Woche wieder eine neue Krebsdiagnose im engsten Kreis. Und ich bin einfach jeden Tag dankbar, dass ich auf dieser Erde sein darf und dass auch meine Themen sein dürfen, zu denen ich wirklich so auch stehe, dass das eh die Dinge sind, die ich anziehe, wonach ich gefragt werde und so und mich da nicht irgendwie verstellen muss und immer da gar nicht mit wohlfühle, was ich da zeige, sondern es einfach authentisch ist und bin super dankbar für die Menschen in meinem Leben und für meinen Beruf, dass ich von zu Hause oder auch von Spanien aus arbeiten kann und das sich so entwickelt hat und ich aber trotzdem auch Ausbildung und Studium im Backup habe, sodass wenn irgendwas ist, kann ich auch noch andere Sachen machen, habe natürlich jetzt auch viele Connections in diesem Bereich und ja, wünsche mir da auch weiterzumachen, weil es mir echt Spaß macht.
Wenn du mir ein Thema vorschlagen möchtest oder vielleicht sogar deine Geschichte erzählen willst, dann schreib mir an tabubruch@mdr.de. Noch ein Podcast-Tipp von mir. Im Podcast Das wahre Leben nimmt Michael Steinbrecher uns mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Dabei geht es oft um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette, vom Gefühl der Einsamkeit als alleinerziehender Mensch, der Liebesbeziehung zu dritt oder dem assistierten Suizid. immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Alle Folgen von Das wahre Leben findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge. Hört rein, den Link findet ihr in den Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.